Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einen wunderschönen guten Dings an euch. Hier ist Christian nochmal ganz kurz mit einer Einführung. Wie ihr das schon am Sendungstitel gesehen habt, ist das ein weiteres Special, das dritte Special jetzt hier im Fish Festival 2021 in der großen Trilogie. Ich habe ja für das Fish Festival 3 Clickbait-Talkshows moderieren können im Rahmen des vor allem digitalen Festivals dieses Jahr. Und diese drei Zoom-Calls, Video-Talkshow-Sendungen kann ich eben hier in der Second Unit als Podcast bereitstellen. Das habe ich auch schon gemacht mit zwei Sendungen. Falls ihr gar nicht wisst, worum es geht, guckt mal im Feed nach. Da sind auch zwei weitere Specials schon erschienen. Das hier ist das dritte und letzte Special. Wir sind jung, wir sind da, lasst uns Filme machen. Die Idee ist mal darüber zu sprechen, wie schwierig das eigentlich ist, für jungen Filmnachwuchs ja ein oder mehrere Füße durch die Tür zu bekommen und tatsächlich in der Filmbranche zu arbeiten. Dazu habe ich mir ein wunderbares Panel zusammengestellt mit Menschen, die das teilweise schon tun oder auch versuchen. Und ja, das ist die Idee dieser Talkshow, auch wieder eine Stunde lang, auch wieder im Rahmen des Fischfestivals passiert. Wenn ihr weitere Infos dazu wollt, guckt mal auf fish-festival.de. Das ist fish-festival.de. Da sind alle weiteren Infos und da werden mit Sicherheit auch noch im Laufe des Sommers die Videofassung dieser Shows aufschlagen, falls ihr das auch nochmal euch anschauen wollt. Tja. Das war's erstmal zu den Specials und zu dieser Sonderreihe. Ich halte jetzt meinen Mund, um ihn gleich wieder aufzumachen in der Talkshow. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clickbait hier beim Fischfestival. Auch in dieser Runde ist es das Jahr 2021. Das heißt, wir haben uns hier online zusammengeschaltet, um uns auszutauschen. Und das werden wir jetzt tun. Wir haben ein Thema, das da heißt, wir sind jung, wir sind da. Lasst uns Filme machen. Das klingt vielleicht ein bisschen fordernd und vielleicht ist das auch ganz angebracht an dieser Stelle, denn wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich in der Filmbranche so ist, wie es vielleicht auch schwierig ist, da reinzukommen in unterschiedlichen Konstellationen, obwohl man es ja möchte. Welche Türen gehen generell einfach immer zu? Welche Türen gehen vielleicht mal mit einem Spalt auf und man muss sie aufbrechen? Und welche Türen müssen wir vielleicht in der Zukunft erst noch errichten, damit auch weitere Menschen in diese Filmbranche rein können, die da eben auch reingehören? Bevor wir ins Thema starten, bevor wir auch in die Runde starten, habe ich noch die eine oder andere Zahl, die eine oder andere Statistik mir herausgesucht, weil das ja vielleicht ganz praktisch ist, vielleicht auch ganz notwendig ist, um dieses Thema ein bisschen einzugrenzen und ordnen. Wir werden mal schauen, wie sehr wir auch über junge Menschen sprechen. Es geht aber vor allen Dingen auch eben darum, um über die Menschen zu sprechen, die dann in der professionellen Filmbranche auch ein bisschen fehlen. Ich habe herausgefunden, dass bei den Uni-Abschlüssen das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die diese Abschlüsse machen, im Filmbereich noch relativ ausgeglichen ist. Das ist ungefähr 50-50. Aber wenn dann eben in der Filmbranche Männer und Frauen arbeiten, dann sind das deutlich mehr Männer als Frauen. 76% Männer gegenüber 24% Frauen. Also da kippt schon mal etwas von der Uni in den professionellen Filmbereich. Dann haben wir auch zuletzt gesehen, die Act-Out-Kampagne hat ein Manifest geschrieben und veröffentlicht und hat damit eben auf Missstände in der Filmbranche hingewiesen. Unter anderem ist es da eben so, dass lesbische, schwule, bi, trans, queere, inter- und non-binäre Personen eben oftmals nicht zu sich selbst stehen können, wenn sie professionell Filme produzieren wollen, weil sie dann berufliche Konsequenzen und Nachteile befürchten. Darauf hat die Kampagne aufmerksam gemacht. Dann habe ich noch gesehen bei einer Studie, die ein bisschen versucht, die Berlinale auszuwerten, dass in dem Bereich German Cinema zwischen den Jahren 1980 und dem Jahr 2016 das Durchschnittsalter der Filmschaffenden von 38 auf 46 Jahren gestiegen ist. Also da kann man sich auch schon mal fragen, wo sind da die jungen Beiträge, wo sind die jungen Filmschaffenden auf der Berlinale im deutschen Filmbereich. Dann gibt es noch weitere Aspekte, die ich jetzt nicht mit Zahlen unterfüttert hat, aber wir könnten natürlich uns auch nochmal Gedanken machen, wie viele Menschen aus dem Osten Deutschlands sind zum Beispiel in der Filmbranche überhaupt vertreten, oder ist das Ganze nicht doch eher eine westdeutsche Institution und westdeutsche Schaffensgesellschaft? Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Wir wollen ein bisschen darüber diskutieren in den nächsten 60 Minuten. Und vielleicht machen wir das erstmal, indem wir uns bzw. ich das Panel ein bisschen vorstelle. An erster Stelle ist Eugene dabei. Du bist vom Indie-Film-Talk-Podcast und selber Filmemacher. Hallo Eugene.
Hi.
Du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass du irgendwie gerade am Langfilmprojekt sitzt.
Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, dass ich gerade an einem anderen Kurzfilm arbeite, aber ich schreibe auch an einem Langfilm, das stimmt schon, das ist nicht ganz falsch. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann mal erwähnt, wo wir uns mal getroffen haben. Das kann sein. Da arbeite ich noch dran, genau. Aber da schreibe ich noch, das ist noch ganz rein Schreibprozess, da bin ich noch gar nicht so weit, dass man über Produktion sprechen kann.
Dann ist dabei Lara, du bist beim Polygamia-Podcast dabei, du bist auch bei den Filmlöwinnen dabei im Podcast und du bist freie Journalistin und Mitglied der Queer Media Society. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle. Und du kommst ja ein bisschen mehr aus der Sphäre, die über Filme spricht.
Ja, genau, das ist richtig.
Oder hast du noch den einen oder anderen Kurzfilm in der Schublade?
Nee, aktuell nicht, tatsächlich. Ich habe viele Dinge in der Schublade, aber Filme machen da, also nicht, dass ich nicht Bock hätte, so, aber ich glaube, ich habe jetzt schon zu viele Ideen und Projekte für ein Leben, und wenn ich jetzt auch noch Filme machen wollen würde, dann das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist bei einem Film, Hochschulfilm, Abschlussfilm mitgespielt. Das war das letzte Mal, dass ich da irgendwie was Kreatives beigetragen habe. Ansonsten bin ich eher auf der fiesen Seite, die Dinge auseinandernimmt.
Aber auch da werden wir ein bisschen drüber diskutieren und diskutieren müssen. Als Selbstbeteiligter ist ja auch so diese Podcast-Szene sehr, sagen wir mal, einseitig an vielen Stellen. Mhm. Dann ist dabei Julie Gaston, du bist Filmemacherin, und da musst du mich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen aufklären. Le Gaston ist dein eigenes Label? Ist das eine Gruppierung?
Genau, also Le Gaston ist eigentlich ein Künstlerkollektiv. Also wir produzieren in dem Sinne jetzt nicht keine Auftragarbeiten, wir machen nur unsere eigenen Sachen und sind gerade an unserem ersten Spielfilm dran in der Vorproduktion.
Ja, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und dann zu guter Letzt ist Shamila dabei, auch Filmemacherin, und du bist, glaube ich, auch Mitglied in der Queer Media Society, ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Hi.
Hi. Fangen wir vielleicht auch mit dir ein bisschen an, denn ich habe in der Recherche gesehen, dass du mit einem Kurzfilmprojekt beim Filmfestival in Hannover gewonnen hast. Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her, aber du hast da so ein Mentoring-Programm gewonnen, hast daran teilgenommen. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Das war der Deutsche Nachwuchsfilmpreis mit meinem lesbischen Superheldinnen Science-Fiction-Film Blake, der da gewonnen hat. Und ich habe unter anderem auch eine Patenschaft mit einer tollen Produzentin gewonnen, die mich damals so ein bisschen begleitet hat. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Und da war ich quasi so ein bisschen ihr Nesthäkchen, und sie hat mir mit der Filmförderung geholfen, einfach generell mit Drehbuchfragen, inhaltlich, organisatorisch, so Sachen.
Und ist der Kontakt immer noch da? Also war das eher so, also wie du sagst, eher so eine Art ideelle Betreuung, oder bist du auch irgendwie mit am Set eingespannt worden? Hattest du da irgendwie die Möglichkeit, in Produktionen teilzunehmen? Wie sah das aus?
Also mittlerweile ist es eher so ein, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit auf sie zukommen, aber es ist eher jetzt so eine inaktive Patenschaft. Die war natürlich im ersten Jahr sehr aktiv, aber mittlerweile ist es dann eher so ein, sie ist so ein bisschen mein Backup immer, würde ich sagen. Und sie hat sich eher um meine Projekte gekümmert. Natürlich hat sie mir ein bisschen was gezeigt von den Kinofilmen, die sie damals produziert haben. Aber ich war dann eher immer, wir waren eher immer bei meinen Projekten dann so im Fokus.
Dann Eugene, du machst da mit deinem Indie-Film-Talk-Podcast Gesprächsrunden mit der Indie-Film-Szene. Also da scheinst du ja sehr gut vernetzt zu sein und dich auch sehr gut auszutauschen. Kannst du da vielleicht sehr allgemein gesprochen auch schon über Probleme sprechen oder hast du da ein Gefühl für, was in der Filmbranche für Leute, die eben aus dem Nachwuchsbereich da irgendwie rein wollen, was da so typische Schwierigkeiten sind, Probleme, die sich da auftun, wenn man vielleicht den ersten Langfilm realisieren möchte?
Mhm. Naja, das Problem ist ja in der Regel, dass wenn du als jemand, der noch keinen Langfilm gemacht hast, musst du dich beweisen, ne? Und musst irgendwie zeigen, dass du das kannst, einen Langfilm umsetzen. Man muss dazu sagen, Langfilm ist immer trotzdem eine sehr wichtige Sache für den Filmschaffenden, weil das entscheidet so ein bisschen dann darauf hin, wie man weiter Filme machen darf, kann, etc. pp. So ein bisschen auch die Frage, die du ja so ausgangsmäßig hier gestellt hast, ist halt genau, wie geht's da weiter? Ne? Und da meistens für viele Filmschaffende entscheidet dann meist mit dem Langfilm dann die Karriere, wie man dann weitermacht. Man kann ganz viele Kurzfilme machen, aber der Markt ist trotzdem so, dass die Produzenten gerne einen Langfilm sehen, den du halt mit Schweiß und Blut gemacht hast, der hoffentlich sehr, sehr gut ist oder angekommen ist in irgendeiner Art und Weise. Und das ist dann die Möglichkeit für dich, weiter zu produzieren und weitere Projekte an Land zu ziehen. Das sieht man immer bei Kollegen, dass meistens dann der erste Langfilm dann doch, deswegen Indie-Filmbereich ist ja immer ganz spannend, weil das ist immer so der Bereich, wo dann halt die Innovationen entstehen und wo dann halt jemand versucht, etwas zu machen und kann fallen, kann aber genauso gut auch richtig gut ankommen und dann geht's plötzlich los und dann interessieren sich plötzlich auch die kommerziellen Auswerter für dich und möchten halt mit dir irgendwas umsetzen.
Das heißt, es braucht erstmal diesen Langfilm als, als Türöffner, als Arbeitsprobe.
Definitiv. Definitiv. Also das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, als Türöffner, genau das beste Wort dafür. Also egal wie viele Kurzfilme du machst, in der Regel hilft es dir nicht, weil die Leute dir immer noch nicht vertrauen, dass du auch wirklich die 90 Minuten vollkriegen kannst mit dem, was du, mit dem Wissen, was du hast. Also du wirst dann trotzdem es schwer haben, einen Science-Fiction-Film zu machen, der halt 90 Minuten lang ist. In Anführungsstrichen, es kommt darauf an, auch natürlich, wie weit du dich auch vernetzt. Das ist ein anderes Thema vielleicht, was wir vielleicht auch heute aufgreifen werden, ist die Vernetzung. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil in der Filmbranche, dass du halt Lust und Lust mitbringst oder auch versuchst, die irgendwie aufkommen zu lassen in dir, dich zu vernetzen, mit Kollegen auseinanderzusetzen, bei Filmfestivals zu sein. Ich weiß jetzt Corona, deswegen ist es ein bisschen doof, aber das ist genau das, was man gerade merkt, dass einfach Corona hat uns letztes Jahr in der Filmszene ganz schön hart getroffen, nicht nur, weil wir nicht drehen durften, auch weil einfach sowas wie Filmfestivals einfach nicht mehr da waren, wo man halt die Möglichkeit hat, Kollegen zu treffen oder neue Kollegen zu treffen, mit denen man halt vielleicht ein weiteres Projekt umsetzt. Und deswegen ist Vernetzung ein wichtiger Teil, aber wie gesagt, der Langspielfilm ist halt dann die beste Möglichkeit. Heißt aber jetzt nicht, dass wenn du halt ein junger Mensch bist und anfängst, du musst sofort einen Langspielfilm machen. Also ich glaube, diese Spielwiese erstmal Kurzfilme zu machen, ist glaube ich schon mal ein guter Start, um erstmal Sachen auszuprobieren und um deine Kollegen zu finden, mit denen du halt diesen Langfilm machen möchtest.
Julie, du hast ganz viel genickt. Du scheinst es ja durchaus zu bestätigen. Erzähl doch mal total. Ein bisschen.
Ja, also total. Ich gehe da total 100% mit ein. Ich würde auch niemandem empfehlen, irgendwie sofort mit einem Langfilm zu starten, sondern erstmal Erfahrung zusammen mit Kurzfilmen, viel auf Festivals zu gehen, Leute kennenzulernen. Ich meine, das ist auch, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, einfach eine ganz tolle Atmosphäre auf so einem Festival. Und ich habe auch so tolle, liebe Menschen da kennengelernt und kann es jedem nur empfehlen, auch diese Erfahrungen einfach mitzunehmen. Weil man macht auch ganz viele Fehler am Anfang, ne, wenn man die ersten Kurzfilme dreht, wenn ich so zurückdenke. Und und das kann man sich dann sparen und kann sich einfach weiterentwickeln, auch eine eigene Sprache, einen eigenen Stil entwickeln, wenn man erstmal im Kurzfilmbereich anfängt. Aber ich glaube, das ist schon auch auf jeden Fall Realität, dass ein Kurzfilm nicht so richtig ernst genommen wird. Also wenn man wirklich professionell arbeiten will, dann muss man schon irgendwann einen Schritt zum Langfilm wagen, denke ich.
Ich will noch eine Sache hinzufügen. Ich finde es auch schade, dass es so ist, ne? Also will ich dazu sagen. Also das heißt, weil für mich, ich finde Kurzfilme, die können so schön packend sein und auch in dieser kurzen Erzählform so viel erzählen und so viel einbauen. Deswegen finde ich es schade, dass wir noch keinen Markt haben wirklich für Kurzfilme. Dass man halt sagen würde, als junger Filmmacher oder als gestandener Filmmacher oder filmschaffende Person, dass man halt sagt, hey, ich möchte halt auch gerne nur Kurzfilme machen. Ne? Das gibt's in der Literatur ja auch in gewisser Weise. Und das ist schade, dass es das beim Film nicht gibt. Aber es gibt einfach den Markt noch nicht wirklich dafür. Und deswegen, genau, wie ihr gerade gesagt habt, glaube ich auch, dass, ja, das ist erstmal der Weg, um reinzukommen dann mit dem Langfilm.
Lara, wie ist es denn bei dir so in der schreibenden, sprechenden Zunft? Wie bist du da reingekommen? Wie war da so dein Weg? Also, wir haben schon geklärt, einen Kurzfilm hast du nicht gemacht, aber irgendwie musst du ja auch dahin gekommen sein, wo du jetzt bist.
Ja, das war mehr oder weniger so ein bisschen Zufall, weil ich ja nicht in einer Kulturredaktion oder so gearbeitet habe, sondern ich komme eigentlich aus der Wirtschaftsredaktion und hatte dann aber schon innerhalb der Gesamtredaktion so ein bisschen mit ein paar Kulturleuten gesprochen und so. Und ich gucke halt schon immer gern Filme, habe mich auch schon immer viel darüber unterhalten, habe auch während meines Studiums ein bisschen eben schon mich filmwissenschaftlich damit auseinandergesetzt und habe dann angefangen, einfach anzufragen, ob ich in diese Pressevorführung mit rein darf für zum Beispiel Polygamia oder eben dann über andere Portale. Und immer wenn es geklappt hat, konnte ich da was drüber machen. Und so habe ich mir das langsam immer mehr erarbeitet. Aber das ist natürlich erstens wirklich mit viel Glück und mit den richtigen Connections so ein bisschen verbunden. Und zum Zweiten ist es natürlich auch ein mega Privileg, dass ich mir das leisten kann. Also Leute, die halt das Geld nicht haben, einfach mal zum Beispiel allein, dass du zu den Pressevorführungen gehen kannst, die meistens vormittags bis mittags gehen, musst du dir irgendwie erlauben können von dem restlichen Job, den du bisher machst zum Beispiel. Oder wenn du halt sagst, du fängst gerade erst an, dann hast du ja noch gar kein Geld auf der Tasche. Wenn du zum Beispiel als Freier arbeitest, musst du ja die Filmrezensionen erstmal irgendjemandem verkaufen. So. Das heißt, du musst es dir leisten können, erstmal, weiß ich, ein halbes Jahr auf Pump zu leben. Und wer kann das schon? Mhm. Also das ist natürlich schon direkt so eine der Probleme oder der Hürden. Und wenn man das schon direkt strukturell betrachtet, ist es ja schon direkt ein Gatekeeping-Moment. Weil wer kann sich sowas in Deutschland am ehesten erlauben? Weiße Menschen, weiße Männer, weiße Cisgender-Hetero-Männer können sich das in der Regel erlauben. Weil die finanziell in der Regel besser gestellt sind, weil sie von der Gesellschaft her eher diese Ausgangsmomente haben, um sich das leisten zu können. Und das ist ja schon das erste Problem, was zum Beispiel jetzt bei der Filmkritik ist. Aber das betrifft ja die Filmschaffenden genauso. Also man muss ja erstmal auch die Möglichkeiten haben, die Zeit zu haben, ein Portfolio zu erarbeiten, um sich auf einer Filmhochschule zu bewerben. Und danach dann auch, wenn du fertig bist mit der Uni, und musst du ja auch irgendwie dann die Möglichkeit haben, Dinge zu machen, um dich irgendwo zu bewerben. Und das können halt auch nicht alle. Und das ist dann auch wieder direkt so eine Klassismusfrage. Also da spielt extrem viel rein. Und deswegen ist es auch so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähnlich wie natürlich auch diese ganzen Fragen, wie du jetzt am Anfang mit den Statistiken erwähnt hast. Also wenn wir jetzt die binäre Geschlechterfrage zum Beispiel anschauen, das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Filmbranche aus, aber auch die Filmbranche hat natürlich auch noch spezifische eigene Probleme. Also gerade, weil wir jetzt das mit den Festivals ansprachen, die zum einen total super sind, auch für uns Journalistinnen natürlich total super sind, weil man mal abseits von den breitgetretenen Blockbustern und den 5 Indie-Filmen, die man dann vielleicht auf der großen Leinwand sehen kann, eben auch nochmal sehen kann, was es sonst so gibt. Und wenn man sich halt professionell mit Filme gucken beschäftigt, dann schaut man so viele Filme, dass man irgendwann halt auch merkt, was sich alles wiederholt. Und das ist dann auf Dauer vielleicht auch ganz schnell langweilig. Und dann sind solche Filmfestivals extrem erfrischend. Und man kann natürlich auch ein bisschen mit den Filmschaffenden reden und einfach mal hören, was bewegt die denn? Warum machen die denn Filme? Und was wollen die damit eigentlich aussagen? Weil die ja auch wiederum sonst nicht den Zugang zu Journalisten haben oder Journalistinnen haben, ne? Diese Press-Junkets und so weiter, die gibt's in der Regel halt für die Großen, aber sicherlich nicht für die NachwuchsfilmerInnen oder die Indie-Filmerinnen, die den kleinsten Vertrieb auf der Welt haben.
Guter Punkt. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen noch über Filmfestivals sprechen. Wir sind ja hier im Rahmen des Fischfestivals unterwegs, ein Filmfestival eben für den Nachwuchs. Ihr habt jetzt schon erwähnt, so aus der filmschaffenden Sphäre, Kurzfilme sind ganz besonders wichtig. Wie Lara auch gesagt hat, man muss ja auch irgendwie die Möglichkeiten haben, diese irgendwie zu produzieren und zu machen. Aber Filmfestivals sind ja erstmal ein dankbarer Weg, um die Filme nicht nur zu machen. Man hat einen Anlass, um sie zu machen. Man hat aber auch eine Plattform und eine Möglichkeit, diese Filme auch irgendwie auszuspielen und schon mal im Publikum zu zeigen. Shamila, was ist so dein Eindruck? Was sind deine Erfahrungen? Was können Filmfestivals so generell leisten, um, sagen wir mal, diesen Weg in Richtung, ich möchte professioneller Filme machen, vielleicht auch davon leben, in diese Branche irgendwie rein. Welche Möglichkeiten haben Filmfestivals, um diesen Weg vorzubereiten?
Also ich glaube, für mich der wichtigste Punkt war immer, genau die Leute zu finden, die genauso für die Stoffe brennen, wie ich es auch tue. Also gerade wenn es jetzt Genrefilm ist oder ein spezielles Genre, du siehst die Filme von anderen Filmschaffenden und du triffst sie ja auch im besten Falle. Und dann weißt du eben schon ganz genau, okay, die können das und das leisten, die brennen auch für die Stoffe, die brennen vielleicht genauso, wie du es tust. Und es ist einfach so, Kontakte sind alles und die richtigen Leute, um sich herum zu haben irgendwie. Das sind, glaube ich, so meine wichtigsten Bullet Points. Und mit den Kontakten kriegst du ja auch irgendwie neue Jobs. Du kommst in deren Dunstkreise rein, man trifft dadurch wieder andere Leute, angelt sich irgendwie von Projekt zu Projekt und dadurch wird man auch immer größer oder man verdient auch immer ein bisschen mehr Geld, weil die Projekte sich dann so von allen Richtungen irgendwie anbahnen und du dann immer von verschiedenen Ecken neue Angebote bekommst oder mal eine Anfrage oder du selber dann irgendwie in den verschiedenen Bereichen fischst. Und das war für mich auf jeden Fall so der größte Faktor immer. Abgesehen von Spaß und Filme zu schauen.
Ja, das kann ich bestätigen. Also nicht so schön als ein Filmfestival, bei dem man irgendwie ein ganzes Wochenende eingesperrt ist und irgendwie Dutzende Filme guckt, die man sonst vielleicht auch irgendwie gar nicht. Große Liebe für Filmfestivals, aber
ist auch ein schöner Input, ne? Wollte ich auch noch hinzufügen. Also ich finde es auch ein super Input, auch allgemein nochmal die Kollegen, das von den Kollegen zu sehen und auch, ich meine, man lernt am Ende, man erfindet ja das Rad in der Regel nicht zu 100% neu, ne? Man nimmt ja Sachen, die man halt irgendwo gesehen hat, baut sie um und macht sie zu dem, was man halt erzählen möchte oder baut sie vielleicht für seine Geschichte in die eigene Geschichte ein. Und dementsprechend finde ich das auch einen super spannenden Input einfach. Ich war jetzt gerade beim Filmfest Bremen. Das war eine Hybridveranstaltung, mit sehr viel Vorsicht natürlich, was jetzt so Corona-technisch angeht. Und da habe ich auch einen Film, Basenji zum Beispiel, von einem Regisseur aus Nepal gesehen. Ich habe den Namen leider vergessen. Und da habe ich mit dem gequatscht und super spannend. Das war ein POV-Film, also ein Film aus der Ego-Perspektive. Und also Ego-Perspektive und Third-Person-Perspektive und wo ich dann dachte, oh, das passt von der Art und Weise, wie es gemacht wurde, super zu einem Stoff, was ich irgendwie im Kopf hatte. Kann man da irgendwie was lernen davon und vielleicht irgendwie für sich nutzen? Und dadurch, ne, man trifft die Person, man kann mit der Person reden, man kann fragen, wie kamst du auf die Idee, warum hast du dich dafür entschieden? Und dabei kommt man auch vielleicht auch selber auf neue eigene Ideen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Stärke, die so ein Filmfestival hat. Einfach so dieses Geballte, ne, sind alle interessiert am Film, alle Lust am Machen, ne, und dementsprechend sorgt es dafür, dass man halt sich gemeinsam auch so voranschiebt, weil unsere Szene ist halt sonst bis jetzt, es ändert sich auch jetzt so ein bisschen, muss man auch dazu sagen, da kommen wir vielleicht später dazu, aber sehr stark, wie sagt man, wir hängen sehr an unseren Stoffen und sind nicht so nach außen, wir gucken nicht so nach außen, ne, versuchen nicht so irgendwie alle Leute mit reinzuziehen und zu sagen, hey, lasst uns über reden, was ich mache, ich habe hier ein neues Drehbuch, guckt mal rein und erzählt mir, was ihr davon denkt, sondern wir hängen uns da sehr, sehr stark dran fest, ne, und das ist auch ein Problem, ne, was wir haben und auch was jetzt die Sichtbarkeit selber angeht vom Film, auch vom deutschsprachigen Film zum Beispiel, und da finde ich zum Beispiel solche Sachen wie das, was Julie macht zum Beispiel mit ihrem mit dem Kollektiv ganz spannend, ne, dass man halt eben sowas aufbaut, wo man halt sagt, wir machen das zusammen, ein Künstlerkollektiv, ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, was es genau ist, ich glaube noch nichts, war im Vorgespräch, aber das finde ich spannend, weil das ist gerade, glaube ich, so ein kleiner Trend, den ich sehe, der so in der Filmszene so ein bisschen kommt, dass mehr Leute zusammenarbeiten, mehr Editorinnen zusammenarbeiten, mehr Regisseurinnen zusammenarbeiten und sagen, hey, anstatt es alleine zu machen, arbeiten wir zusammen und versuchen gemeinsam dieses Projekt umzusetzen.
Ja, ich gebe den Ball gerne weiter. Julie, wie ist dieses Kollektiv zustande gekommen? Und ich glaube, ihr habt eben auch schon vor einigen Jahren Kurzfilme zusammen gemacht. Also ihr scheint ja auch zusammen diesen Weg zu gehen. Das ist ja keine Ego-Veranstaltung da.
Ja, also zum einen muss ich auf jeden Fall, was Eugenia gesagt hat, unterstreichen. Ich habe auch zu Anfang immer meine Projekte so geheim gehalten und die dann auch das Drehbuch niemandem wirklich gezeigt und dann mal gedreht und dann auch den Schnitt niemandem gezeigt, bis es dann fertig war, meiner Meinung nach. Und mir dann erst Feedback eingeholt. Und das kann ich wirklich nur allen mitgeben, die gerade anfangen. Macht das bitte nicht so wie ich, sondern geht schon mit der Idee raus und erzählt die jedem, der es nicht hören will. Und zeigt das Drehbuch allen Leuten und schaut, ob die das verstehen, ob die die Witze verstehen, ob die die Dramaturgie verstehen, ob die sagen, nee, Moment mal, das stimmt nicht, das kann nicht sein, der Charakter ist mir überhaupt nicht schlüssig und so weiter. Also holt euch so viele Meinungen ein, wie ihr kriegen könnt, weil das ist unglaublich wertvoll und der Stoff wächst dadurch. Also euer ganzer Film wird besser, umso mehr Menschen euch einfach einen Input geben. Natürlich dürft ihr euch auch nicht verlieren dabei. Das ist dann so ein bisschen diese Waage, die man halten muss, dass man trotzdem irgendwie seine künstlerische Intention, die man hat und seine Vision trotzdem behält und sich nicht verunsichern lässt, nur weil jemand das vielleicht sich nicht vorstellen kann, was ihr euch vorstellt. Aber jetzt, wenn es nur um den Stoff geht, nur um den Inhalt geht, oder auch einfach zu sagen, wie setze ich eine Idee um? Also mir hat so meine Hochschule, meine Professoren wirklich so ziemlich jeder immer gesagt, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Sowas kann man nicht machen. Das gibt's nicht. Sowas hat noch nie jemand gemacht. So kann man keinen Film machen. Ja, oder das ist viel zu teuer. Und ja, ich habe es dann halt irgendwie trotzdem gemacht. Oft ging's nicht tatsächlich, aber es war ein riesen Lerneffekt. Manchmal ging es aber, ne? Und dann ja, muss ich einfach sagen, dass ich da sehr, sehr happy bin, dass ich dann auch ja dieses Kollektiv, von dem wir gerade gesprochen haben, so entwickelt hat, dass wir uns quasi so zusammenfinden und auch stetig wachsen. Also es besteht im Kern eigentlich aus 4 Personen. Wir arbeiten schon seit 6 Jahren zusammen an Filmen. Aber so im großen Team sind es dann so um die 40 Personen, die immer mal dazukommen, mal wieder gehen. Und immer ihren tollen Input dazugeben. Und ja, da bin ich einfach unglaublich dankbar für diese tollen Menschen in meinem Leben. Und wie gesagt, bin auch immer offen dafür, neue Leute kennenzulernen und ja, die mit zu integrieren in das Team, in die Stoffe. Und ja, also wenn ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr gerne auf unsere Seite mal gehen. Leben-Gastor. Und dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen, was wir machen und mir einfach schreiben.
Und ihr sucht auch noch nach weiteren Teammitgliedern.
Ja, warum nicht? Also, zumindest nach Kreativen, nach Leuten, die einfach gerne Filme machen, die denen das Spaß macht und ja, vielleicht auch Leute, die einfach mal reinschnuppern. Also wir brauchen noch immer Setrunner, wenn jemand jetzt ganz frisch drin ist in der Community und einfach mal gucken will, kommt gern. Also wir sind da ganz offen.
Lara, wie ist es denn so mit Networking in der Filmkritik? Also nimmt man sich da nicht eher die Jobs weg, als dass man sich da gegenseitig verbandelt und Banden bildet?
Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt bei uns in dieser Zunft, weil es tatsächlich so ist. Die begehrten Plätze in den Pressevorführungen und aber noch begehrtere Plätze dann in den Publikationen werden halt immer weniger. Also es ist, Kulturkritik ist prekär in dem Sinne, weil es so eine Stelle ist in der deutschen Medienlandschaft, die gerade im Printbereich, aber auch in anderen Bereichen echt immer mehr schrumpft, so immer weniger Leute müssen immer mehr abdecken. Das sehe ich schon daran, dass die Kulturredaktionen immer kleiner werden, dann im schlimmsten Fall eine Person über jeden Film schreiben muss, den dieses Blatt dann rausgibt. Und wir wissen ja, das ist ja bei Filmschaffenden auch so, man hat eben gewisse Arten von Filmen, Genre und so, über die kann man halt mehr sagen, die liegen einem auch mehr, da hat man auch mehr Spaß dran und andere halt überhaupt nicht. Und wenn aber jetzt eine Kritikerin über alle Filmgenres schreiben muss, dann ist es natürlich extrem schwierig. Also vor allem auch, weil natürlich dann immer nur eine Sicht in diesem Blatt steht. Und die KritikerInnen-Zunft ist ja noch lange nicht divers genug, um mal auch ein bisschen diese neuen Leute zum Beispiel zu unterstützen, weil genau das ist ja auch das Ding. Also wenn über deinen Film nicht geschrieben wird oder gesendet wird oder wie auch immer, dann hast du ja auch keine Chance. So, also wenn jetzt sich die eine Person in der Kulturredaktion für die drei Filme entscheidet, die eben nicht dein Film sind, dann ist es, dann bist du unten durch. Und warum macht die Person das? Weil sie dich vielleicht noch nicht kennt. So, weil auch da ist natürlich schon so, dass viele Leute sich auch untereinander kennen und man auch irgendwann so ein paar Namen kennt und sich auch auf den Festivals kennt. Und das ist, also auch da ist dieses Problem natürlich da und ist es nicht gut bezahlt und viele, die da so wie ich frei arbeiten, die da bewerben sich dann drei auf den gleichen Film und dann kriegt's eine und die anderen beiden gucken dann in die Röhre so im klassischen Sinn und das ist natürlich auch nicht so gut. Und auf der anderen Seite hat sich halt dieses Do-it-yourself-Ding finanziell noch nicht rentabel durchgesetzt. Also klar, wir podcasten, wir bloggen, wir machen Videos auf YouTube, aber wie viele können davon leben? Also da gibt's dann vielleicht eine Person unter 100, die so viel Klickzahlen hat, dass sie von den Werbeeinnahmen ein bisschen was rumkommen hat. Aber die sind ja, die Werbeeinnahmen, das darf man auch nicht überschätzen. Das sind erstmal Centbeträge und dann, also dieses Crowdgefundete, das ist kann auch auf lange Sicht nicht die Lösung sein. Erst recht nicht eben für wenn es dann wieder darum geht, möglichst vielfältige Stimmen in der Filmkritik zu haben.
Ja, das Thema Finanzen ist ja auch für die filmschaffende Zunft immer wieder ein großes Thema, ne? Also die Drehbücher sind irgendwie da, die Ideen sind da, wie Julie gesagt hat, niemand glaubt dran, weil das ist absolut unmöglich zu drehen, aber man will's. Und dann ist ja, glaube ich, immer so eine der ersten Fragen, ja, wie bezahlt man's? Also wie wird's finanziert? So, da stelle ich mir als Außenstehender auch vor, das ist eine der ersten, vielleicht auch krassesten Hürden irgendwie, um auch mit dem eigenen Stoff diesen, wie wir ja schon am Anfang gesagt hatten, diesen Zugangsschlüssel irgendwie aufzutun, der einem vielleicht irgendwie da in diese Branche weiterhilft, vor allen Dingen auch bei langen Filmen, bei größeren Produktionen. Jamila, vielleicht hast du da Erfahrung mitgemacht, so was sind die größten Schwierigkeiten, um die eigenen Stoffe zu produzieren? Und vielleicht hast du ja auch schon die ein oder andere Idee oder die eigene oder andere Erfahrung gemacht, die vielleicht diese Schwierigkeiten ein bisschen aushebeln kann.
Also Geld ist auf jeden Fall die erste Sache, auch bei Kurzfilmen. Da gibt's glücklicherweise relativ viele Fördermöglichkeiten. Also gerade regional kann man da immer gucken auf den regionalen Medienanstaltenseiten, also zum Beispiel Medienboard in Berlin-Brandenburg oder NRW-Filmstiftung, die haben immer eigentlich ein ganz großes Kurzfilmkontingent. Oder es gibt auch mittlerweile private Förderung vom Verein, da muss man sich ein bisschen durchklicken, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, da ein gewisses Budget zu kommen, um erstmal irgendwie vielleicht die Technik zu finanzieren und jedem ja eine kleine Summe Geld zu geben. Sponsorings ist eine Möglichkeit, was ich gemacht habe, ganz viel, vor allem gerade so bei meinen Genre-Stoffen am Anfang, gerade bei meinem Science-Fiction-Film, dass ich angefangen habe, die Leute mit meiner mit meinen Fähigkeiten irgendwie mich zu revanchieren. Also ich habe den Schauspielern, die mitgespielt haben, irgendwie ein Portfolio-Video gedreht oder Fotos mit denen gemacht und die Leute, die mir eine Location kostenlos gestellt haben, denen habe ich ein Image-Video irgendwie gedreht. Und das war gleichzeitig für mich damals ganz am Anfang natürlich auch eine Möglichkeit, mehr zu lernen und einfach auch zu machen, weil Filme machen lernt man wirklich, während man es tut. Also eine Filmschule ist schön und gut für die Kontakte, aber wenn man da keine Filme macht, dann kannst du es danach auch nicht. Und genau so habe ich meinen ersten Film eigentlich finanziert. Ich habe immer so im Warenaustausch irgendwie gearbeitet und das hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich verdient man dabei nicht. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Man die wenigsten verdienen mit ihren Kurzfilmen. Klar gibt es mal ein Preisgeld bei Festivals oder man ist dann mal in so einem Hybrid-Online-Streaming-Portal drin. Aber das große Geld kommt damit meistens nicht rum in der Regel. Deswegen muss man einfach weitermachen und dann darüber hinaus auch Richtung Langfilm gehen, Richtung Werbung gehen, Musikvideos machen, sowas.
Julie, du hast mit dem Kurzfilm auch einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen. Den hatte ich damals auf der Genre-Nale, das ist, glaube ich, auch 5 Jahre her, 6 Jahre her. Da ist mir der Film erstmal sehr positiv aufgefallen. Das war so ein kleiner Märchen-Kurzfilm, der auch sehr ernsthafte Themen verhandelt hat. Und das hast du in Zusammenarbeit mit einem Verein irgendwie produziert. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist und was für Möglichkeiten dir das eröffnet hat.
Genau. Also das war Hänsel tatsächlich, mein allererster Kurzfilm. Und ich muss dazu sagen, ich bin totale Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich freie Kunst und Bühnenbild studiert und habe dann bin dann auch so ein bisschen über verschiedene Kollegen, die mich dann gefragt haben, kannst du mal bei mir Kostüm machen, kannst du mal bei mir Set-Design machen, bin ich dann so da reingestolpert und habe so immer mehr gemerkt, dass mein Herz irgendwie dafür schlägt, selber Filme zu machen. Und weil meine Ideen immer relativ ausartend, relativ teuer sind, habe ich dann schnell gemerkt, okay, nee, also von meinem bisschen BAföG kannst du das nicht finanzieren, das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch, wie Eugene das auch schon gesagt hat, gemerkt, es gibt nicht so einen wirklichen Markt für Kurzfilme. Also klar, es gibt die Festivals und man kann auch Kurzfilme zum Beispiel bei Arte Kurzschluss sehen und sowas. Aber jetzt im Sinne von einem Kinomarkt oder wo man halt Geld mit verdient, das gibt es nicht so richtig. Und auch die ganzen Kurzfilme, wo ich zuvor mitgearbeitet habe, war dann immer so traurig, dass die ganz viel Anstrengung und ganz viel Herzblut und Liebe gekostet haben, sage ich mal, aber nicht wirklich was eingespielt haben oder ja nicht mehr wirklich gezeigt wurden, in der Schublade verschwunden sind. Und ich hatte damals die Idee, einen Kurzfilm zu machen über das Thema Kindesmissbrauch, aber das nicht zu zeigen. Also quasi so ein verschlüsselter Film. Und habe mir überlegt, okay, wer könnte jetzt mit so einem Film was anfangen? Also wo könnte der Film nachher einen Nutzen bringen? Und habe dann so recherchiert im Internet und habe ein paar tolle Kinderschutzvereine gefunden und habe denen das Projekt vorgestellt, habe gesagt, hey, ich möchte einen Film machen, der kostet so und so viel Geld in der Entstehung und ich möchte, dass ihr den nachher verwenden könnt, also dass ihr den nachher in Schulen zeigen könnt oder was auch immer. Und da war dann tatsächlich ein ganz toller Verein, der mich dann auch noch bei weiteren Filmen unterstützt hat, der dann total an die Idee geglaubt hat, das total super fand und gesagt hat, ja, das machen wir. Und die haben dann zum Teil finanziert, zum Teil hatten wir dann Crowdfunding gemacht und ja, es flossen von allen Seiten irgendwo noch ein bisschen Sponsorengelder rein, wie das immer so ist. Ja, aber ohne den Verein wäre es tatsächlich nicht gegangen. Und die haben auch ihr Wort gehalten. Also der Film Hänsel, der läuft tatsächlich aktuell immer noch in pädagogischen Programmen. Mittlerweile haben wir 160 Kooperationspartner für das Projekt. Und ja, das freut mich einfach, dass der Film weiterlebt, obwohl er jetzt schon irgendwie 6 Jahre in der Welt rumgeistert. Ja, und das kann ich auch nur wirklich allen Kurzfilmemachern empfehlen, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was euch betrifft oder was ihr gerne verbreiten wollt mit eurem Kurzfilm, dass ihr einfach guckt, wer ist daran interessiert, wo könnte ich Partner finden, und einfach netzwerkt und einfach anruft, einfach E-Mails hinschickt, ja, keine falsche Scheu zeigen sozusagen.
Ja, ja, also eigene Wege gehen, ne? Eigene, eigene, vielleicht auch abseitige von irgendwelchen klassischen Wegen versuchen zu finden und zu gehen. Lara, wie ist denn das eigentlich so mit strukturellen Schwierigkeiten? Mhm. Da gibt es ja so einige, du hast es auch schon erwähnt, gerade auch in den Redaktionen, aber auch in der Filmbranche generell bei den Filmschaffenden, dass ja eben auch sehr stark weiße Cisgender-Männer bevorzugt werden, weil man produziert vielleicht am liebsten mit denen, mit denen man schon immer irgendwie produziert hat. Mhm. Das bedingt sich alles so ein bisschen gegenseitig. Ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, du bist Mitglied und Shamila ja auch in der Queer Media Society. Was genau ist diese Queer Media Society und was tut sie und wie versucht sie vielleicht eben auch diese strukturelleren Dinge anzugehen?
Die Queer Media Society ist eine freie Vereinigung, ein freier Zusammenschluss von queeren Medienschaffenden, unter anderem auch Film, aber nicht nur. Also es geht auch um Literatur, es geht um digitale Medien, es geht um analoge Medien, aber alle, die irgendwie mit Medien zu tun haben. Journalismus zum Beispiel gibt es auch noch als Sektion. Es gibt verschiedene Sektionen. Es gibt jetzt auch eine neu gegründete Sektion zum Beispiel für Trans extra. Und wir versuchen in der Society dieses Thema überall irgendwo auf die Tagesordnung zu bringen, weil es einfach einen signifikanten Missstand gibt. Also wenn man sich einfach nur mal die kalten Zahlen anguckt, dann stimmt die Erhebung, wie viele Menschen in Deutschland sich offen als queer bezeichnen und wie viel Prozent in den Medien auftauchen, einfach überhaupt nicht zusammen. Also ich glaube, man spricht da so von 7-8% leben offen queer in irgendeiner Art und Weise, also LGBTIQ. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, mindestens 10%. Und die Prozentzahl in den Medien ist aber weit darunter. Also die, glaube ich, geht von 1-3, je nachdem, wie man da Glauben schenkt. Und diesen Missstand wollen wir ändern, wir wollen ihn anpacken, wir wollen darüber sprechen, wir wollen aber natürlich auch Möglichkeiten geben, dass sich die queeren Medienschaffenden miteinander austauschen können, weil wir ja schon festgestellt haben, Vernetzung und kreativer Austausch ist halt leider auch immer noch das A und O, was ich zum Beispiel persönlich auch schon ein bisschen als strukturelles Problem ansehe, dass fast eigentlich alles nur über diese Connections läuft. Und die Leute, die Connections nicht haben, die haben das Nachsehen. Und eine der ersten großen Sachen war zum Beispiel jetzt mal eine, auch da wieder eine Faktenlage zu schaffen, weil wenn man irgendwie mit einem Anliegen an die Politik geht oder an Förderinstitutionen oder wen auch immer, dann sagen die natürlich immer, ja, denkt ihr euch diese Zahlen aus oder was gibt's denn da überhaupt? Woher nehmt ihr das? Und da wurde jetzt eine Studie in Auftrag gegeben zur Diversität in Film und Fernsehen. Da sind jetzt die ersten Ergebnisse raus und die liefern echt keine positiven Sachen. Also allein, wie viele Leute sich in der Film- und Fernsehbranche schon einmal sexuell belästigt gefühlt haben. Ich glaube, das waren fast 90% oder so. Und das geht natürlich gar nicht. Und wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, wie viele Leute sagen, sie verstecken ihre queere Identität im Arbeitskontext, weil sie befürchten müssen, dass ihnen ansonsten Karrierechancen entgehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin lesbisch oder schwul, dann bekomme ich Aufträge nicht. Das, und zwar sowohl als Drehbuchautorin, als Regisseurin, als Schauspielerin, weil es dann heißt, ich werde dann nur auf diese Sache reduziert. Und das sind so Sachen, das sind Sachen, die überraschen die queeren Leute eher nicht, aber es ist halt jetzt als Fakt auch erstmal da. Und dagegen wollen wir halt in unseren Arbeitsgruppen versuchen anzugehen, indem wir die Politik ansprechen und klare Forderungen formulieren, die dann hoffentlich auch umgesetzt werden, weil wir gerade vom Geld sprachen zum Beispiel. Filmförderung ist super und es gibt natürlich auch jede Menge und die Budgets sind auch relativ groß, aber wer bekommt die? Die Filmförderung, und das hat da gibt's mehrere Erhebungen. Die Filmförderung bekommen zu 90% cisgender Männer. Und das geht halt nicht. Und das kann, also gerade im Jahr 2020, jetzt sind wir 21, aber die Erhebungen sind natürlich aus den letzten Jahren, dann darf das einfach nicht mehr sein. Also ich meine, MeToo ist jetzt auch schon mehrere Jahre vorbei und, was heißt vorbei? Passiert, sage ich eher. Und es passiert immer noch. Mhm. Und trotzdem sind diese strukturellen Probleme noch da, dass die Förderung bei den, also die Frauen, die Filme drehen dürfen, tun sich schwerer, bekommen seltener das Geld und bekommen dann auch noch weniger Geld. Also wenn wir mal von diesen ganz großen Projektproduktionen, wo viele Medienschaffende und Filmschaffende ja hinwollen, zum großen Kinofilm. Wie viele, und das ist jetzt wirklich immer nur sehr binär gedacht, ne, weil wir sind leider erst am Anfang, diese Erhebungen zu machen. Von den ganz binär Männer und Frauen gab es in den letzten Jahren eine Handvoll Frauen, die ein Budget von über 5 Millionen Euro hatten, während zig Männer so viel Budget hatten. So. Also es ist halt immer noch verschwindend gering, was einfach auch das Geld bedeutet, das harte Geld, worauf es halt leider auch ankommt. Weil Filme fürs Kino kosten halt viel Geld. Mhm. Und das hängt halt alles damit zusammen. Wir hatten ja auch gerade das Thema Filmfestivals, und wenn wir eines der größten Filmfestivals oder das größte in Deutschland und eines der größten der Welt angucken, die Berlinale, die hat ja ist ja ein absoluter Leuchtturm, was auch das angeht, und die hat sich ja auch Nachwuchsförderung verschrieben. Und wenn man sich, du hast auch schon diese Studie angesprochen, wo 1980 bis 2016 angeguckt wurde und da auch in zweimal 20 Dekaden ungefähr, also zweimal 20 Jahre Unterschied, da hat sich so gut wie nichts getan in den letzten 20 Jahren, was Genderparität angeht, was die Auszeichnungen angeht. Jetzt in den letzten Jahren, jetzt wurde endlich 2019 wurde diese 50-50 bis 2020 Richtlinie unterschrieben. Die Berlinale war eine der letzten von den großen europäischen Filmfestivals, die das gemacht haben. Die Umsetzung ist jetzt da. Also diese Richtlinie besagt, dass man auf der strukturellen Ebene der Organisation eine binäre Geschlechterparität heißt. Das heißt, bei den EntscheiderInnen sitzen genauso viele Frauen wie Männer, was halt immer noch zu wenig ist, weil es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und das braucht natürlich jetzt wieder Zeit, bis sich das überhaupt auswirkt. Und es gibt jetzt auch wieder eine neue Kategorie, auch zum Sinne von Nachwuchs, beziehungsweise die heißt jetzt, glaube ich, Encounters, die halt nicht nur auf das Thema Nachwuchs geht, sondern auch auf das Thema thematische Vielfalt. Aber das fängt jetzt gerade erst an. Und ob sich das hält und ob das wirklich was bringt, ist auch die Frage, weil was auch in dieser Studie nämlich rauskommt, ist, dass vor 20 Jahren schon jemand gesagt, also als dieser Führungswechsel war, ich glaube, der war von ungefähr 20 Jahren bei der Berlinale, da hat der neue Chef damals gesagt, wir nehmen jetzt den deutschen Film als Nummer 1 Thema für uns vor. Und die Anzahl an deutschen Filmen, die dann auf der Berlinale gezeigt wurden und ausgezeichnet wurden, ist sogar weniger geworden als vorher. Also nur weil sich die jetzt das vornehmen, heißt es noch lange nicht, dass sich da was ändert. Und bisher ist es, glaube ich, auch fast die einzige der offiziellen Filmförderungen ist, glaube ich, Hamburg, Schleswig-Holstein und so, die diese Diversitätsrichtlinien in ihren Filmförderrichtlinien drin haben. Alle anderen haben die nicht. Und solange wir das immer noch nicht drin haben, wird sich da wahrscheinlich auch über kurz- und mittelfristig gar nichts ändern und langfristig vielleicht was ändern. Das ist jetzt ein bisschen deprimierend, aber man muss die Dinge halt auch mal offen ansprechen. Also es kann nicht sein, dass es immer nur von Glück und Connections abhängt, weil es müssen, wenn wir neue, frische Stoffe haben wollen, die uns auch was Neues machen, gerade so wie Julie zum Beispiel, wo es dann heißt, ja, sowas geht nicht. Naja, aber wenn du es halt trotzdem machen darfst, weil eben so eine Quote sagt, okay, du darfst das jetzt machen, dann ist das schon viel mehr wert, als wenn es vorher immer wieder nur die gleiche Person mit der gleichen Idee macht.
Ich wollte ein bisschen auch noch darüber sprechen, und es geht langsam auch die Zeit aus, ein bisschen haben wir noch, aber ich würde ganz gerne noch mal versuchen, dass ihr vielleicht so aus euren persönlichen Erfahrungsschätzen noch mal ein bisschen grabt und vielleicht so in so einer Doppelstruktur, vielleicht habt ihr einmal wenn wir hier von Türen sprechen, die aufgehen oder zubleiben, vielleicht habt ihr einmal so richtig schön so eine Tür ins Gesicht bekommen, wo ihr gemerkt habt, oh, hier komme ich einfach überhaupt nicht weiter. Ich dachte, das wäre ein gangbarer Weg, aber hier bin ich irgendwie komplett gescheitert. Hier habe ich irgendwie eine sehr, sehr negative Erfahrung gemacht. Vielleicht hat die mich dann weitergebracht, aber habt ihr negative Erfahrungen, wo etwas überhaupt nicht funktioniert hat, wo die Tür vor eurer Nase zugemacht wurde, und vielleicht habt ihr dazu auch noch eine ganz andere, eine positive Erfahrung gemacht, wo ihr gemerkt habt, hey, diese Tür hat niemand auf dem Schirm, da habe ich mich einfach durchgeschlängelt und war drin und habe es irgendwie geschafft, vielleicht so ein bisschen wie bei Julie mit diesem Verein zusammenzuarbeiten, wenn man wieder an Finanzierung guckt. Also einmal die Tür, die zugeht, und einmal die Tür, die ihr aufgerissen habt. Eugene, vielleicht hast du da Erfahrungen, die du teilen möchtest.
Ich habe ein bisschen überlegt, also ich habe eine Doppelgeschichte. Ich mache gleich in einem Abwasch, und es ist jetzt keine Geschichte, die jetzt extrem schlimm ist, dass ich zugegangen ist, aber ich hätte vor 3 Jahren die Möglichkeit, einen Langfilm zu produzieren oder zu drehen, und die hängt zusammen mit einer sehr guten Geschichte, was so ein Festival bieten kann, weil ich war bei der Berlinale und habe da mich mit einer Produzentin getroffen bei einem Panel. Das ist mein Tipp an euch alle auch, dass haltet euch nicht nur an die Filme, die da laufen bei der Berlinale, sondern nutzt auch die Veranstaltungen, die drumherum sind, und auch vielleicht ein Thema, wo ihr auf den ersten Blick denkt, ist das wirklich, habe ich was damit zu tun? Das ging da um Frauen im Film, und genau das Thema, was wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Und ich fand es spannend, aber auch wenn ihr denkt, vielleicht in dem Moment ist es vielleicht noch gar nicht so spannend, geht dahin und guckt es euch an. Nicht nur, um Leute kennenzulernen, sondern einfach nur, weil wer weiß, was da auf euch zukommt und was für neue Einblicke ihr da bekommt. Und da habe ich eine nette Produzentin kennengelernt aus Estland, und die haben da uns gut verstanden. Und dann bin ich mit einem Stoff nach Estland geflogen und habe ihr das gepitcht dort und konnte es ihr nochmal zeigen. Wir sind dann nochmal zur Filmkommission gegangen und haben uns das nochmal da, ne, schön aufgebreitet und so. Ende der Geschichte ist leider, es hat nicht geklappt. Wir haben es nicht umgesetzt bekommen wegen etwas komplizierten Politikum in der Region. Aber da komme ich jetzt kurz zu der negativen Sache. Was ich negativ fand, war, weil wir das Thema Diversität hatten, dass ich zum Beispiel bei meinem Pitch Paper, wo ich über mich als Regisseur schreiben sollte, wollte die Produzentin, hat nett gefragt, aber ob ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Geschichte von Einwanderung mit einbauen könnte in das Ganze. So, weil das natürlich besser zieht. Es ging um eine Geschichte von so Einwanderern, lustigerweise natürlich zufällig auch, aber die halt nach Schweden eingewandert sind. Und ihr ging schon darum, dass es halt darum geht, dass ich irgendwie da ein bisschen mehr in diese Richtung was zeigen kann und sagen kann, siehst du, der ist ja auch, hat auch eine schwierige Geschichte und deswegen kann er das gut erzählen. Deswegen, das Problem gibt's auch, ne, auch bei uns Regisseuren und Regisseurinnen, und dass wir da, das finde ich nämlich auch ein bisschen schade, dass man dann oft sehr stark reduziert wird auf das Thema, ne? Dann soll der schwarze Filmschaffende eben auch lieber einen Film über irgendwie das Thema machen und nicht nur über einfach irgendwas erzählen. Und das höre ich auch öfter von Kollegen, und das dachte, da habe ich selbst nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ach krass, so kann es auch sein. Das wäre so eine Mischung aus schlechtes Erlebnis, aber wie gesagt, die Person ist super, die Produzentin, jetzt kurz am Ende, ne, jetzt, weil ich bin immer noch gut mit ihr im Kontakt und wir arbeiten noch weiter und schauen mal, was passiert. Aber genau, das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist ja schon ein bisschen komisch.
Shamila, was hast du für Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, generell kann ich sagen, dass man ständig gegen Türen rennt. Zumindest kommt es mir so vor. Also gefühlt ist ein einziger Gang mit sehr vielen Türen. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, tatsächlich geduldig zu sein und auch konsistent zu sein und immer wieder dagegen zu klopfen. Und irgendwann gehen die Türen auf. Also das ist zumindest meine Erfahrung, nicht aufzugeben, sich nicht irgendwie entmutigen zu lassen, wenn man oft gesagt bekommt, du kannst das nicht oder das funktioniert nicht oder es ist nicht die Zeit dazu oder Deutschland möchte die Stoffe nicht sehen oder whatever. Immer der Intuition vertrauen, dem Feuer vertrauen, das in dir brennt, und gegen die Türen klopfen und irgendwann gehen die auf. Und das ist so die Message, die ich... Also ich habe jetzt keine konkrete Geschichte, aber so, das ist so meine Erfahrung die letzten Jahre gewesen, dass man einfach dabei bleiben muss und sich nicht entmutigen lassen sollte.
Ja, aber das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, ne? Also diese Beständigkeit, die Türen, die halt zu sind, dann eben auch mit sehr viel Energie einreißen zu müssen. Wie Lara gesagt hat, das wird sich die nächsten Jahre halt auch immer noch, also so schnell wird sich da wahrscheinlich nichts ändern, sodass man halt immer auch noch ein bisschen mehr Energie aufbringen muss, als es vielleicht eigentlich sein sollte. Julie, was fällt dir dazu ein? Was waren deine Türen, die dir vor der Nase zugingen, und wo hast du das Schloss geknackt?
Also ich muss sagen, ich kann den anderen beiden nur zustimmen. Also für mich war das auch sehr ähnlich. Hoppala, hört ihr mich noch?
Ja, nicht mehr.
Ich muss aber sagen, wenn ich so zurückblicke auf all die Türen, die zugefallen sind, dann waren das auch eigentlich immer ja so nachträglich ziemlich gute Sachen, weil es einfach noch nicht so weit war. Ich habe zum Beispiel direkt nach meinem zweiten Kurzfilm gedacht, so, jetzt geht's los. Jetzt gründe ich eine Firma, jetzt mache ich Spielfilme, und ich war richtig motiviert, hatte noch nie eine große Kalkulation gemacht und habe mich damals an eine Produktionsfirma gewandt und habe die gebeten, meine Stoffe-Ideen mal auszurechnen, was die kosten. Dann kam da eine Riesenrechnung raus. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich das finanzieren? Wollte mich da gern für so ein Stipendium bewerben. Es war eine große Katastrophe, ne? Aber ich habe wirklich viel daraus gelernt, weil manchmal ist man noch nicht so weit. Man möchte immer schnell, schnell, schnell. Aber es ist eigentlich genau, wie Shamila sagt, man braucht sehr viel Geduld. Und ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat mal gesagt, man muss irgendeine Sache 7 Jahre machen, dass man so ein Profi wird. Und und das hat mich immer so ein bisschen am Leben gehalten. Also ich habe immer gedacht, okay, jetzt habe ich 5 Jahre, ne? Jetzt bin ich im 7. Jahr, ich bin immer noch kein Profi, aber ich fühle so langsam, gehen die Türen mehr auf als früher. Und was ich auch als Gefühl oder als Intention, ich weiß nicht, ob das bei allen Förderungen so ist, aber wenn man an eine Förderung rangeht als junger Filmemacher ohne große Referenzen, dann ist es auch vielleicht schlauer, dass man erstmal mit einem kleinen Projekt, mit einer kleinen Summe um eine Förderung bittet, um mal so eine Tür in die Fuß in die Tür, so. Tür in die Fuß bekommen. Ich auch. Direkt sagt, ich möchte hier für 3 Jahre von euch finanziert werden. Also einfach immer in Baby-Steps, ne? So, wie wenn man sich so eine Leiter vorstellt und die hat alle 1 Meter mal eine Sprosse, ist viel schwieriger, als wenn die alle 20 Zentimeter eine Sprosse hat. Und ich glaube, so muss man sich das im Filmgeschäft auch einfach vorstellen, ne? Man geht immer 20 Zentimeter. Irgendwann kommt man auch bei dem Meter an. Es dauert zwar, aber ja, einfach nicht den Mut verlieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man so auch so ein gewisses Selbstvertrauen hat, ein Selbstbewusstsein hat und dass man sich auch nicht so runtermachen lässt. Also viele kommen und sagen, das ist nichts, was du machst. Das, auch gerade der deutsche Film ist nicht so leicht. Das ist auch so ein bisschen so eine eingesessene Gruppe. Und wenn man da so aus einer völlig anderen Richtung kommt, kriegt man auch viel Gegenwind. Aber einfach nicht demotivieren lassen. Und wenn eine Tür zugeht oder noch nicht aufgeht, dann ist man vielleicht noch nicht so weit. Und vielleicht geht es später auf. Und in meinem Fall ging die Tür auch später auf. Also mittlerweile habe ich einen ganz guten Draht zu den Förderungen und ja, kann mich da glücklich schätzen, dass ich da jetzt sehr viel Unterstützung bekomme und bin auch froh, dass ich sie damals nicht bekommen habe und dass ich erstmal noch ganz viele Produktionen gemacht habe und viele Lektionen gelernt habe und auch ein bisschen erwachsener geworden bin und jetzt auch viel bodenständiger an die Sache herangehen kann.
Lara, wie sieht's bei dir aus? Was sind deine Geheimtipps und was sind deine, sagen wir mal, nicht so guten Erfahrungen?
Ja, also ich meine, da hat sich zum Glück ein bisschen mehr was getan in dem Bereich. Also als ich vor 4-5 Jahren gesagt habe zu manchen RedaktionsleiterInnen oder wenn ich irgendwo was gepitcht habe und habe gesagt, hier, ich würde gern was zu dem queeren Stoff, würde ich gerne Filmkritik schreiben, dann hieß es halt, das interessiert keinen. So, dass unsere LeserInnen, das ist zu nischig für unsere LeserInnenschaft. So. Und mittlerweile geht das schon in etwas mehr und etwas besser. Aber es ist schon so, ich meine, hier Filmlöwinnen hat ja Sophie Charlotte Rieger gegründet, weil es keinen Platz für feministische Filmkritiken da draußen gibt. Es gibt kein feministisches Filmmagazin im Print zum Beispiel oder im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und deswegen gibt's Filmlöwinnen überhaupt so. Also natürlich kann man versuchen, wenn die Tür vor einem zugemacht wird, dass man dann seine eigene Tür baut oder sein Haus und da dann die Tür weglässt oder wie auch immer. Die Metapher funktioniert vielleicht nicht so gut, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Selber machen ist natürlich immer eine gute Idee und ich glaube auch beim Filmschaffenden ist es so, dass man natürlich viel heute auch einfach selber machen kann oder nicht einfach, man kann heute viel selber machen. Einfach ist es in den wenigsten Fällen. Man hat zumindest so ein bisschen die Möglichkeit, über gewisse Dinge im Internet und so vielleicht auch einen alternativen ersten Schritt zu gehen, um sich auch auszuprobieren, weil ich glaube tatsächlich auch, das ist das, was ich auch so mitgekriegt habe, dass man lernt es durchs Machen und man lernt am meisten, wenn man Fehler macht. Mhm. So. Und die ersten Filme sind selten die besten. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man am Anfang so Dinge selber ausprobiert. Und gerade so das Thema Kurzfilme, vielleicht einfach mal einen Kurzfilm auch mit Low bis No Budget drehen, Dinge ausprobieren, die einem im Studio gesagt wurden, die gehen gar nicht, und dann den Kurzfilm auf YouTube stellen. Vielleicht Kommentare deaktivieren, wenn man das nicht so gut ab kann, aber zumindest mal so raushauen und dann kann man das zeigen. Dann hat man halt diese Plattform, die man vorher nicht hatte. Das funktioniert natürlich nicht immer und auch so Social Media Hypes funktionieren nicht immer, aber es ist eine weitere Möglichkeit, glaube ich. Und wenn das für die Filmkritik funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es unter Umständen vielleicht auch für ein paar Leute auf der kreativen filmschaffenden Seite funktioniert.
Darf ich noch was hinzufügen zum Thema Druck? Also weil wir sind ja gleich wahrscheinlich schon zu Ende. Ich sehe schon, wie so ein Haken langsam kommt.
Der Abspann schiebt sich schon mal drüber. So.
ich wollte noch sagen, mit Druck auf jeden Fall, dass man einfach vielleicht sich einfach nicht so viel Druck macht. Ne? Also ich glaube, das ist auch sowas, was Kollegen und Kolleginnen oft machen, sich da zu viel Druck zu machen, zu sagen, bis 30 muss ich meinen ersten Spielfilm gemacht haben, ne? Bis 35 muss ich das und das geschafft haben. Und das ist erstens, ich meine, Film ist auch Erfahrung, ne, was auch viel mit reinspielt, bevor du einen guten Film machen kannst. Und deswegen diesen Druck vielleicht so ein bisschen wegmachen und sagen, hey, ich mache einfach, ich probiere. Ich weiß, wer war das? Ich glaube, John Carpenter hat mal gesagt, dass man am besten immer pro Film denken sollte und nicht, also man sollte einen Film machen und nicht Filme machen. Die Idee ist hier, dass du einfach dich wirklich immer auf den nächsten Film konzentrieren sollst und nicht drüber nachdenken sollst, oh, jetzt muss ich jetzt irgendwie, ne, erstmal den und dann kommen diese 10 anderen, sondern einfach mal Filme machen und Film machen. Und das wäre das eine. Und das zweite wäre einfach in der Zeit einfach viel lesen, viel, ne, viel lernen, viel von Kollegen gucken, was die machen, und davon lernen. Weil immer, das ist ja immer der Satz, was Quentin Tarantino etc. sagt, just do it, ne, geht los und macht Filme, das stimmt zum Teil, Das stimmt zum Teil, weil das ist doch sehr viel Arbeit und wie Lara richtig gesagt hat, es kostet und es ist viel Arbeit etc. Aber es stimmt schon, weil man halt einfach, man lernt auch nur beim Machen, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesagt und dementsprechend glaube ich, die Kombination ist es, dass du halt dir die Zeit nimmst, dich auch damit beschäftigst, wirklich verstehst, wie es funktioniert und dann alles nochmal auf den Kopf stellen kannst. Und ich glaube, das ist dann die hohe Kunst, die wir versuchen hier umzusetzen. Und wenn man das gut hinkriegt, dann kann man auch gute Filme machen. Aber es kommt automatisch mit der Zeit. Und deswegen, wie gesagt, zurück zum Druck. Druck wegnehmen, ihr kriegt das hin.
Druck wegnehmen und auch, was ich so rausgehört habe, Banden bilden, die sehr überstrapazierte Metapher der Tür einreißen, ignorieren, eigene aufbauen, den Kopf mehrmals dagegen schlagen, bis man durchkommt, also vielleicht auch irgendwie einen geheimen Schlüssel finden, aber irgendwie sich an diesen Türen abarbeiten und diese Türen, die da vor einen sind, sich daran irgendwie abkämpfen vielleicht auch, aber auf jeden Fall dabei bleiben und den ein oder anderen eigenen Weg vielleicht auch irgendwie schaffen und gehen. Ich mache hier langsam zu. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Erstmal vielen Dank in die Runde, dass ihr alle dabei wart, dass ihr alle mitdiskutiert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Weiterdiskutieren hier im Rahmen vom Fischfestival. Wir haben noch zwei weitere Shows. Liefen davor, laufen danach. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Und zwar geht es einmal um Corona Killed the Cinema Star. Da diskutieren wir, was für Probleme Kinos in der Pandemie haben und ob wir überhaupt Kinos nach der Pandemie noch brauchen zum Filme schauen. Und das nächste Panel ist Winden ist nicht Hollywood. Wie kann man international erzählen, wenn man regional produziert? Also welche Möglichkeiten gibt es bei uns allen vor der Haustür, die cineastisch sind und die von allen eingefangen und eben auch angeschaut werden sollten? Ja, ich sage nochmal vielen Dank. Viel Spaß mit dem weiteren Programm hier beim Fischfestival und bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Ahoi.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.